vom 30.08., das ist der kommende Montag, bis zum Sonnabend, dem 4.09. gibt es im Medienkulturzentrum Dresden am Bahnhof Mitte wieder ein Festival, das dieses Jahr ein rundes Festival ist. Circuit Control Nummer 10. Und zu Gast am Mikrofon ist Alvin. Hallo Alvin.
Hi Olaf.
Also Circuit Control, Regelkreislauf, aber das spricht man doch eigentlich anders aus. Control Circuit. Hast du das, als du vor über 10 Jahren angefangen hast mit diesem Projekt, das mit Absicht vertauscht?
Das war genauso wenig bewusst wie der Ansatz zur Elektronik. Das war erstmal die schräge Runde. Dann wurde es das Circuit-Zirkel, Circuit von Schaltkreis und dann wahrscheinlich in Schaltkreiskontrolle, Deutsch 1:1 übersetzt so, und klang wahrscheinlich besser, aber so ähnlich wie bei diesem Musikmachen oder dieser Technik des Circuit Bending wurde da nie viel nachgedacht. Erstmal Circuit Control, stabil. Und tatsächlich mussten wir ein Jahr mal aussetzen und es ist das 9. Mal im 10. Jahr, wenn man es mal ganz genau nimmt.
Wenn man auf deine alte Blogspot-Seite schaut, da gibt es ja Fotos vom Jahr 2009. Also wenn du so willst, bist du ja schon 12 Jahre aktiv mit deinem. Wie hat das angefangen, bevor du überhaupt an ein Festival gedacht hast?
Grundsätzlich ging das los, als ein Freund der Musiker, der Claudio, aka Hazard, der hat mich mal 2007 auf das Circuit Bending hingewiesen, im Sinne von, wo er mich gefragt hat, ob ich dieses Kinderspielzeug, was ich da zu Hause habe, schon mal aufgeschraubt hätte. Und ich wusste überhaupt nie, was er von mir will. Und er hatte mir ein paar Videos gezeigt im Internet und das war sofort irgendwie funky, weil es hatte so einen anarchischen Ansatz mit dem Umgang der Elektronik und dem Ingenieursgehabe oder dem Ingenieursverhalten. Und ich als glücklicher Dilettant empfand das als eine schöne Technik so des Rumprobierens. Und dann bin ich nach Leipzig gezogen, habe dann erstmal 2 Jahre für mich rumgedoktort, so ohne Fachwissen, ohne alles. Und dann zurück in Dresden 2009 dachte ich mir so, ich möchte das gerne mal jemandem präsentieren, um abzugleichen, ob ich total irre bin oder das einfach total cool ist, dieses Circuit Bending. Und da haben wir damals tatsächlich in der Praxis, habe ich da mit einem Kollegen, mit Claudio sozusagen, haben wir da einen ersten Circuit Bending Workshop am 9.12.2009 gemacht. Damals noch vom Ricardo organisiert. Und ja, dann hat sich da, waren da irgendwie 15 Personen, Menschen am Start und war es eingeschlagen, alle hatten Bock drauf und dann war quasi die schräge Runde, die sich der Namensgebung her der Radiosendung entliehen hat von der schrägen Stunde, war dann der Workshop-Titel Schräge Runde geboren und seitdem ist es seit 12 Jahren genauso, dass die Workshops am Laufen.
Was ich unheimlich genial finde, das ist der Dilettantismus. Dilettantismus ist für mich ein ausgesprochen positiv besetztes Wort, dass man also hingehen kann, ohne jetzt Ahnung hat. Man lernt also auch ein bisschen löten. Man lernt auch, wie so ein Wegwerf-Elektronikartikel ein zweites Leben bekommen kann. Also ich will oft mal sagen, das soll jetzt ein Thema sein. Also nachhaltig ist das ja außerdem.
Unbedingt. Das war auch so ein Ansatz, halt, wenn man kein Geld hat, keine Ahnung, aber irgendwie ein Experimentierfreude ist es halt, dieses Circuit Bending sozusagen, Circuit Englisch, der Schaltkreis und Bending, das Verb zu verbiegen, also Schaltkreise biegen, auch kreatives Kurzschließen genannt. Das war ein super Ansatz, um da überhaupt in das Thema Elektronik einzusteigen. Vorher nur mit fertigen Instrumenten rumprobiert und Sounds erzeugte auch schon immer auf Klangsuche und experimentellen Neues und schräge Musik und Klänge da schon viel gesucht, aber durch dieses selber bauen und selber sich erstmal ein Gerät umbauen, kommt man auf ganz andere Geräusche raus und vor allen Dingen genau, es gibt auf dem Flohmarkt für 3 Euro irgendwelche Keyboards, es gibt von Leuten, es liegt auf der Straße, Eltern, denen ihre Kinder das nach 2 Wochen nicht mehr lustig finden, es gibt es wie Sand am Meer überall und deswegen ist es auf jeden Fall ein interessantes Upcycling erstmal gewesen von so Trash aus unserer Wegwerfgesellschaft, so von Großproduktionen, wo zu Tausenden hergestellt werden und irgendwie 2 Wochen in den Kinderzimmern Töne machen und danach eigentlich die Kinder so gelangweilt und die Eltern genervt davon sind und dann fliegt es halt an Trash. So, das ist auf jeden Fall Nachhaltigkeit mit dabei, aus Versehen.
Man lernt ja bestimmt auch etwas kennen über den Aufbau so eines Gerätes. Also ich kann mir vorstellen, wenn ihr das dann auseinanderbaut, also diese meistens Plastikhülle wegnehmt Und dann öffnet sich ja für die meisten ein Universum, was sie noch nie gesehen haben. Also so ein Schaltkreis oder so Lötverbindungen. Gibt es auch heute noch Lötverbindungen im Jahr 2021?
Die gibt es auf jeden Fall auch in der digitalen Welt, bloß dass alles unheimlich klein geworden ist. Bei den älteren elektronischen Instrumenten ist das im sogenannten THT, also Through-Hole Technology. Da gibt es noch große Bauteile, die durch eine Platine durchgelocht sind, mit großen Lötstellen, wo man halt relativ gut rankommt. Und jetzt ist das alles auf SMD, quasi Surface-Mounted Device, also ein oberflächlich befestigtes Teilchen, sinnbildlich übersetzt. Die Technologie schrumpft, die Leute wollen kleinere Handys, alles wird halt moderner und kleiner und so schrumpfen auch die Bauteile und die Schaltungen demzufolge. Und die Mikroelektronik hat Einzug gehalten, aber bei diesen Oldschool-Spielzeugen ist das wirklich der klassische Fall, dass wir halt, dass man erstmal so Reverse Engineering gucken kann, wo läuft denn hier welches Kabel lang, dann sieht man erstmal, hier kommt Batteriekabel, das geht dann dort und dort ran, dann ist irgendwie klar, dass dort irgendwie Plus und Minus sein muss und da kommt irgendwo ein Kabel zu einem Lautsprecher, dann weiß man dann im Umkehrschluss, das muss dort intern aus einem Verstärker kommen und so. So kann man ganz grob halt wirklich ohne Plan langsam versuchen nachzuvollziehen, wie so eine Schaltung aufgebaut ist und dann damit dran rumdoktoren, so im Frankenstein-Stil oder wie Reed Ghazala, der Godfather of Circuit Bending, in seiner Beschreibung das ausgedrückt hat in seinem Buch Free the Ghost Inside of the Machine, so Build Your Own Alien Instrument, und er hat das halt als den spirituellen Ansatz gesehen, diesen Geist in der Maschine zu befreien, der halt durch die mehr oder weniger durch das glatt Ingenierte halt relativ gefangen und beschränkt ist in seinen Funktionen und so. Ja, sieht er das zumindest.
Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt Interesse habe, und ihr habt ja, vielleicht frage ich dann danach auch nochmal, wie sich das entwickelt hat von den 15 Leuten. Wenn man jetzt hingeht, weiß man da gar nicht, was rauskommt. Und das ist das Schöne, ja. Ich gehe jetzt nicht hin und sage, ich will jetzt das und das bauen, sondern mal gucken.
Im Prinzip geht es darum, wirklich erstmal Hemmungen zu nehmen, sich inspirieren zu lassen. Jetzt auf dem Festival ist so, dass einfach jede Menge bunte, tönende Sachen vor Ort passieren. Es blinkt, es zwitschert, es schraubt vor sich hin. Und ja, im Prinzip kann man erstmal schauen und sich inspirieren lassen, ohne einen Plan zu haben. Ich habe in den letzten Jahren so mit Personen, Menschlein von zwischen 5, im Alter von 5 bis 73 war die älteste Teilnehmerin und 5 der jüngste, sogar noch darunter mit Hilfe der Eltern so, und das ist halt erstmal spartenübergreifend, soziokulturell übergreifend, generationsübergreifend und einfach vorbeikommen, sich mal inspirieren lassen, weil genau Grundvoraussetzungen braucht es keine. Material ist alles vor Ort vorhanden und selbst wenn man davon überfordert ist oder immer noch sich nie traut oder denkt, das ist zu nerdy oder so, gibt es auf jeden Fall jede Menge zu beobachten, zu sehen und unabhängig davon auch jede Menge gute Gespräche, weil all die Besucher, die wir haben, beziehungsweise die Teilnehmenden aus Europa, die sind halt auch so vom Mindset her ziemlich freie Geister. Das ist in der Szene so, wo viel experimentiert wird, auch so, dass es nicht nur in der technischen Ebene abläuft, sondern auch halt die experimentelle Geister sind und demzufolge auch relativ coole, Ansichten zur Welt und zum Planeten und zum Kosmos haben, und da gibt es so oder so das eine philosophische Gespräch auch unabhängig von Technik abzugreifen.
Auf diese Sache würde ich dann gleich nochmal zu sprechen kommen, wenn wir vielleicht das diesjährige Festival vorstellen. Vorher noch die Frage, wie hat sich das entwickelt? Ihr wart 15 Leute, sagtest du, im Jahr 2009. Ab wann hat sich das dann zum Festival entwickelt? Wie lief euer erstes Festival vor 10 Jahren ab?
Also im Prinzip hat alles begonnen mit einem Besuch in der Schweiz bei einem Workshop von der Schweizer Gesellschaft für Mechatronische Kunst, die SGMK, wo ich darauf hingewiesen wurde von einem Verleger aus der Schweiz, der gerade zufällig bei dem MB21 Festival in der Scheune zu Gast war. Die damalige Festivalleiterin Kirsten Marscher hat mir diesen Dominik Landwehr empfohlen. Ich war so voll fanmäßig, weil ich sein Buch zu Hause hatte und wollte unbedingt, dass sie mir ihn vorstellt. Und hat sie auch getan, netterweise. Und ja, ich habe ihm dann von meiner Begeisterung für das Circuit Bending und so erzählt. Und er hat mich kurzerhand in die Schweiz eingeladen oder zumindest mir diese Homemade-Forschungswoche empfohlen, die SGMK schon seit mindestens 15 Jahren macht, und bin da alleine 900 Kilometer in die Schweiz gefahren, in der Hoffnung, Gleichgesinnte für diese schräge Leidenschaft zu finden. Und nach etwas komischen Ankommen, nach 12 Stunden Fahrt, war dann am nächsten Morgen in einem alten burgartigen Gebäude. Auf einmal hat sich da eine Welt aufgetan und es war voll so Holy Moment und überall hat es gezwitschert und überall Bauteile, Leute, alle am Tüfteln und ich habe erstmal überhaupt nicht verstanden, was dort passiert, wusste bloß, es ist mega interessant, es flasht mich und die haben das halt als ein einwöchiges Modell gefahren, wo man zusammen lebt, arbeitet, kocht und musiziert und tüftelt und philosophiert und diesen Gedankengang fand ich so inspirierend, dass ich halt direkt 2010 mal so einen Weekender probiert habe, im damals noch Fischladen. Gegenüber vom Bautzner Tor war mal Fischladen, eine Galerie und da haben wir mal so ein Weekender probiert, das Löt- und Optik-Spektakel 2010 und dann war klar, okay, es gibt viele Leute, die Bock drauf haben und wir selber erst recht und 2 Tage waren viel zu kurz und dann gab es glatt 2011 dann das erste, damals noch nicht Circuit Control genannte First International Circuit Bending und DIY Festival Dresden. War ein bisschen sperriger Name, aber ist im Ostpol stattgefunden und vor allen Dingen es ist stattgefunden. Und dann war noch mal kurz 2012 Ruhe, weil ich viel zu tun hatte und dann 2013 war klar Circuit Control. Und dann seitdem war das Fundament gelegt dafür und auch die Peoples aktiviert und wir als Crowd ein bisschen dabei, sodass das halt jedes Jahr wieder stattfinden kann, soll, muss.
DIY at its best, wenn ich mal das so sagen kann. Also jeder macht selbst und hat dann wahrscheinlich auch ein anderes Gefühl, eine andere Wertschätzung für das, was entsteht.
Ja, die Tatsache, dass wenn ein Mensch was selber gemacht hat, hat es halt auf jeden Fall eine andere Wertigkeit. So, man hat es mit seinen eigenen Händen gebaut, hat sich vielleicht dabei noch einen Finger verbrannt oder irgendwie geschnitten oder so, hat auf jeden Fall geschwitzt und vielleicht geblutet und danach ist man mega, mega happy, wenn das Teil dann funktioniert und irgendwie zwitschert, tönt, Licht dabei rauskommt, wie auch immer, halt einfach erstmal so einen Stromkreis connecten und halt sich freuen, dass es geklappt hat. So.
Du kannst es nicht alleine managen. Wer hilft dir dabei?
Also zu Beginn war, wie gesagt, mit Claudio Martina Hesset zusammen. Wir haben die Schräge Runde da gegründet. Da haben wir am Anfang viel zu zweit gemacht in der Orga-Phase. Dann haben wir beide wieder so unsere eigenen Wege gewählt, weil wir beide so umtriebige Typen sind, die da viel unterwegs sind. Haben dann einzeln die Workshops gemacht. Dann hat sich das wieder zusammengefügt mit dem Festival, den ganzen organisatorischen Papierkram und Haufen so Background-Infos, die mache ich größtenteils auch jetzt noch. Ansonsten hat sich darum um Claudio noch mit Anfang an gleich auch Matthias Schmidt von Qtronic hat sich beim allerersten auch mit engagiert. Dann jetzt haben wir über die 10 Jahre Löden oder 12 Jahre Löden ist natürlich auch so, dass Leute, die damals vielleicht 10 waren oder 12, die sind jetzt mittlerweile 24 und es hat sich eine Nachwuchsszene aktiviert und rekrutiert sich selber sozusagen. Da ist jetzt mit der Eddie am Start von Pump Sound System zum Beispiel oder Anatol, so Nachwuchs Löt-Dudes und natürlich Steffen Koric ist seit ein paar Jahren mit aktiv in der Orga drinne von Neusio und so hat sich eigentlich ein guter Kern an Leuten ergeben und halt natürlich die ganzen Kooperationspartner und Partnerinnen aus Europa, die dann zu Gast kommen, aber so vom Orga-Team sind das die besagten Charaktere. Also dieses Jahr auch noch Stefan Kropop, sehr fleißig mit dabei. Hintergrundarbeiten, die oft keiner sieht vor Ort, aber ohne die es halt nie möglich wäre.
Das ist das eine. Das andere ist, so ein Festival zu organisieren, und da gehört dazu erstmal ein bisschen Manpower, ja, Vorbereitungszeit, ein bisschen Werbung und so weiter. Du brauchst auch einen Ort, wo das Festival dann stattfindet. Und ich kann mir vorstellen, die Miete kostet auch Geld. Es gibt ja relativ wenig Freiräume in Dresden und um Dresden. Wie wird das finanziert?
Also grundsätzlich, da wir aus der Off-Szene kommen und aus dem DIY-Bereich, war es erstmal die ersten Sachen so, dass wir das für 0 Euro gestartet haben, einfach mit ambitionierten Menschen und demzufolge Raumsponsoring von dem Falle vom Ostpol und die Peoples haben einfach selber alles mitgebracht und wir haben zusammengelegt zum Kochen und Getränke holen. Dann war das so der Ansatz, dass man auch sagt, gut, wir machen hier Kultur und es ist nicht nur Spaß, sondern wir haben hier auch ein Bildungsangebot. Wir verbinden hier Generationen und sind soziokulturell aktiv. Und da ging es halt los, dass ich mich dann die erste Mal an die Kulturstiftung gewandt habe von die KDFS und Dresden Amt für Kultur und Denkmalschutz. Die haben das langjährig mitfinanziert sozusagen, anteilig. Und ja, der Rest ist halt so, dadurch, dass wir früher schon Kunstfestival die Defluxion 5 Jahre lang organisiert haben, auf dem Freiraum Elbtal noch oder in leerstehenden Häusern, oder leeren Gaststätten ist damals schon so ein Gedanke entstanden, dass wir wandern und niemals in einer festen Location sind. Und dieser Gedanke hat sich auch aufs Lötfestival übertragen, sodass wir halt quer durch die Stadt gekommen sind, um A, selber die Stadt neu zu entdecken, weil es gibt viele Dresdner und Dresdnerinnen, die teilweise nicht mal die Elbseite wechseln. Und so ist es ganz schön, wenn man mal zwischendrin auch das Festival in einem anderen Stadtteil stattfinden lässt, sodass die Leute auch mal sich selber aus ihrem Kiez rausbewegen, dadurch die Stadt neu entdecken und natürlich die Besucher und BesucherInnen entsprechend Dresden aus verschiedenen Blickwinkeln kennenlernen. Und da gibt es halt zwischendrin dann einfach ja, einen neuen Blickwinkel auf die Stadt für ihn selbst und die Besucher. Und ja, dieses Jahr ist wieder leider ein Teil der Förderung weggefallen, weil ein bisschen Umverteilung stattfand, was uns wieder mehr zu dem DIY-Gedanken zurückgeführt hat. Ich sage es jetzt so für mich so formuliert, ob wir mit 5, 50, 500, 5000 oder 50.000 Euro ein Festival machen, ist dann bloß die Frage, kriegen die Leute Geld oder nee, ansonsten machen wir es so oder so. Dieses Jahr haben wir netterweise die Location für umsonst gekriegt beim Medienkulturzentrum. Und der Rest, dann nochmal Sonic Robots hat ein gewisses Sponsoring mitgegeben. Ansonsten hatten wir die letzten Jahre immer Wau Holland Stiftung mit im Boot, die auch vom Chaos Computer Club Umfeld eine Bildungsstiftung ist. Die waren immer so nett, mal mit was dazuzugeben. Und ja, jetzt haben wir ein e.V. gegründet, das um das Ganze ein bisschen offizieller und noch strukturierter bzw. professioneller abziehen zu können. Der Metaknoten e.V. und da hoffen wir dann in Zukunft natürlich auf andere Sponsoren und Spendengelder, die man dann sinnvoll in Honorare und Fahrtkosten umsetzen kann, sodass die Leute auch mal nach all den Jahren des Reinbutterns auch dann mal würdige Gehälter und beziehungsweise die Gäste zumindest würdige Honorare bekommen.
Eine kleine Spendenbox werdet ihr sicher aufstellen.
Ja, Materialspenden vor Ort sind, wird so sein, dass die Bausätze gegen eben Festivalbausätze sind gegen Materialspende. Dann bringen die Leute eigene Bausätze mit, die so im Preissegment zwischen 10 und 60 Euro ungefähr liegen. Das sind dann Festpreise bei den einzelnen Anbietern. Und natürlich eine Kulturbeitragskasse wird auch stehen, wo wir uns sehr über Spenden freuen, weil dieses Jahr eben eine Förderung weggefallen ist. Es wird einen Merchstand geben. Wir haben dieses Jahr wieder eine Siebdruckstation aufgebaut mit unterschiedlichen Motiven zum selber bedrucken. Dann gibt es einen speziellen oder zwei spezielle Festivalbausätze. Einmal so ein der Silly sind, so eine schräge Noise-Maschine, die der Steffen einen Code gemacht hat und wir uns jetzt noch zusammen designt haben und er dann das noch schön schick gemacht hat. Die ist auch trotz Lieferschwierigkeiten noch pünktlich gekommen über See. Des Weiteren haben wir dieses Jahr einen kleinen Mixer gemacht. Hat Eddie designt, ein Vierkanal-Mixer, der batteriebetrieben ist, wo halt die Leute dann auch mal, die keine Mischpulte zu Hause haben, trotzdem die verschiedenen Noise-Toys, die sie so gebaut haben über die Jahre oder wenn sie jetzt für Leute zwei Stück bauen, dass sie die Sachen auch gleich zusammenmischen können. Und ansonsten gibt es noch ein paar Festival-Highlights, die dann vor Ort entdeckt werden können. Und das Line-Up wird auf jeden Fall übertrieben groß, weil zum Jubiläum sich ganz viele Leute angemeldet haben. Und wenn die natürlich da über 1000 Kilometer oder so anreisen, lassen die sich auch nie nehmen, einen Gig zu spielen beziehungsweise ein Ständchen. Das heißt, Freitag wird so eine inoffizielle Konzertaktion sein, ein bisschen für intern und Samstag dann am 4.9. von 19 bis 1 Uhr der Hauptabschluss.
Ihr hattet letztes Jahr mit ziemlich guter Resonanz so einen kleinen Kinderworkshop gemacht. Blödsinn mit Lötzinn. Dieses genau. Jahr wieder?
Das hat sich die letzten Jahre so etabliert, dass wir den Mittwoch fest gewählt haben von 16 bis 19 Uhr, wo es extra dedicated für die Kids ist, genau unter dem Motto Blödsinn mit Lötzinn. Da kann man dann verschiedene Sachen ausprobieren. Die Bleepbots haben wir wieder am Start, so kleine Random Singing Circuits in Form unseres Festival-Maskottchens, der Bleepbot. Dann gibt es diesen Silly-Sinn zu löten und natürlich, wenn Kids etwas experimentierfreudiger sind, können die sich auch auf dem Breadboard, sogenannte Steckbrett, sich da auf freie Schaltung zusammenbasteln. Es soll jetzt nie heißen, dass Kinder an den anderen Tagen nicht willkommen sind. Aber um das ein bisschen zu bündeln, weil es ja auch dann oft chaotisch ist, dass die Erwachsenen ein bisschen Zeit haben zum Tüfteln für sich, haben wir das jetzt immer auf Mittwoch gebündelt. Aber diesmal sind wir Corona-bedingt einen Monat nach vorgezogen. Hoffnung, dass das alles auch so ablaufen kann. Und deswegen fällt das eh in die Sommerferien noch rein, was jetzt zwar wettertechnisch nie so wirkt, als wäre hier irgendwas mit Sommer noch. Hm. Aber dadurch, dass wir jetzt immer noch in Sommerferien sind, sind natürlich auch Kids und Jugendliche an den anderen Tagen willkommen. Aber das Hauptding ist dann an dem Mittwoch, den 1.9. von 16 bis 19 Uhr.
Sprechen wir noch Hex the Planet, euer cooles Abschlusskonzert, wo dann wahrscheinlich nicht nur Bands, Projekte auf der Bühne stehen, sondern wo vielleicht auch die Musikinstrumente, die ihr gebaut habt, vorgestellt werden.
Im Prinzip ist das immer der Ansatz, dass man die Sachen auch präsentiert. Das habe ich die letzten Jahre immer so bei den Workshops gemacht, dass man erst mit den Menschen da lötet und denen danach auch die Möglichkeit gibt, das mal auf einer halbwegs vernünftigen Box sich anzuhören, weil manche denken immer, ja, Zwitscher, Zwitscher, ist ja ganz lustig. Aber wenn man das mal an eine ordentliche PA anstöpselt, hört man auch erstmal die Bässe, die da rauskommen. Und da war für mich schon immer so der Ansatz Workshop und Session. Und die Session ist dann ein Jam danach der Menschen, die da teilgenommen haben, sodass sie das auch gleich mal musikalisch einsetzen können in einem kleinen Chor, in Interaktion. Und das ist immer so das Ritual als Abschluss jetzt von der Workshop-Woche, so ein paar Präsentationen der Instrumente, aber auch halt kleine Jam-Actions. Und genau, das ist natürlich dann auch eigene Kreation, wo teilweise die Gehäuse super fancy designt wurden oder irgendwelche speziellen Anfertigungen oder ja, skulpturell gearbeitet wurde. Und dann ist das, hat das natürlich genauso einen Platz auf der Bühne verdient wie der Musiker oder die Musikerin selber, die halt die Instrumente dann bedienen. Aber dadurch, dass dann viel auch random ist, ist er dann schon auch so eine Art Superstar, das Instrument von alleine. Wenn es da gehackt daherkommt und schräge Töne von sich selbst generiert, dann ist das gleichberechtigt auf jeden Fall auf der Bühne.
Wenn ich das jetzt höre und sage, cool, gehe ich hin. Zwischen Dienstag und Freitag ist wahrscheinlich egal, da gehe ich mal einen Tag hin und mache richtig. Und dann sollte ich auf jeden Fall den Sonnabend nicht verpassen.
Also musikalischer und präsentierter Highlight ist wirklich immer der Samstag, quasi der 4.9. von 19 bis 1 Uhr. Aber ansonsten unter der Woche ist auch auf jeden Fall mega viel los. Und dadurch, dass wir so viele Acts dieses Jahr sind, wird es auch unter der Woche abends kleine Stream-Aktionen geben auf dem frisch eingerichteten YouTube-Channel vom Metaknoten. Um den mit ersten Content zu füttern, wird dann auf der Webseite entsprechend oder bei Facebook da mit verlinkt. Und Montag ist auch schon die Möglichkeit, Lötworkshops zu besuchen. Ist bloß früh erstmal so ein Happening, wo wir uns als feste Dozentengruppe erstmal treffen und uns überlegen, wer kann was anbieten, wer will was wissen und uns erstmal so einen Plan über die Woche machen, da das immer alles on the fly entsteht, dadurch, dass selten Planbarkeit herrscht. Halten wir uns auch da spontan offen. Also ab Montag, dem 30.8. ab 13 Uhr ist offiziell eröffnet für jeden, der interessiert ist, da einfach vorbeizukommen. Ansonsten kostet es keinen Eintritt selber. Es gelten die offiziellen Regeln, wie sie gerade für alle Kulturbereiche gelten. Ansonsten einfach vorbeikommen, sich inspirieren lassen und schauen, was passiert.
Wenn jetzt jemand die einzelnen Sachen nicht so mitbekommen hat und das vielleicht nochmal nachlesen will, ihr habt eine Webpräsentation?
Das gesamte Programm relativ detailliert. Also wie gesagt, wird das uns ein bisschen offen halten, was da unter der Woche passiert, damit es auch spannend bleibt. Das gibt es zu sehen unter www.circuit-control.de. Und ja, da ist das Line-up zu sehen. Es gibt Fotos der letzten Jahre zu sehen. Der Anfahrtsweg mit Koordinaten, Haltestellen und die genaue Adresse und auch die Kooperationspartner und PartnerInnen und Künstler und KünstlerInnen, mit denen wir da zusammenarbeiten, sind da auch nochmal aufgelistet und da kann man sich schon mal vorab informieren. Und ansonsten Follow the Robot, der kleine Bleepbot, ist dann auch im Umfeld des Kraftwerk Mitte Geländes, wird er an Straßenlaternen so den Weg führen von den Haltestellen, von den einschlägigen Haltestellen von S-Bahnhof. Also einfach Follow the Robot und dann findet ihr schon.
Alvin, vielen Dank für die reichhaltigen Informationen und ich wünsche euch volles Haus, ja? Also alles das, was Corona zulässt.
Ich bedanke mich für das Interview und auf bald.